Ja, meine Damen und Herren, der eine oder die andere werden sich vielleicht gefragt haben, ist das überhaupt Aufgabe eines Soziologen, sich so tief in die Religionsgeschichte zu verirren? Und das ruft auch immer wieder Verwunderung bei Studierenden der Soziologie und auch bei Kollegen hervor, wenn ich erzähle, dass jetzt Augustinus und so weiter, die Gnosis drankommt, dann komme ich ja auch immer unter Legitimitätsdruck, darf man das machen. Aber, meine Damen und Herren, zum Glück hatte ich einen guten, unerschrockenen Soziologielehrer, Hans-Paul Barth, der sich auch nicht gescheut hat, mit uns im Soziologieseminar die apokryphen Schriften oder den Talmud oder noch entlegenere Texte zu lesen, weil dann Argumente war, weil darin doch so viel Soziologie und so viel Anthropologie steckt. Und Hans-Paul Barth hat sich auch intensiv mit der Frage befasst, was denn wohl bei der Erschaffung der Welt und vor allem bei der Konstitution des Menschen schiefgegangen ist. Und dazu kursierte unter seinen Schülern eine Soziologie-Satire, die er zu Lebzeiten jedenfalls nicht publizieren wollte. Aber mein Kollege Ulfert Herrlühn, der auch Barth-Schüler, Stadtsoziologe in Hannover, der hat diese Satire 1996 posthum zusammen mit anderen Essays aus dem Nachlass Hans-Paul Barths publiziert und den Titel dieser Satire auch recht frech zum Titel des Sammelbandes genommen, Himmlische Planungsfehler, Hans-Paul Barth, Himmlische Planungsfehler, Essays zu Kultur und Gesellschaft. Und der Untertitel des Hauptaufsatzes, eben Himmlische Planungsfehler, heißt, zitiere, Gedanken zu einer Evolutionstheorie, die als Wissenschaft nicht wird auftreten können. Zitat Ende. Kurz zu diesem Text, um Ihnen ein bisschen Geschmack zu machen darauf. Also der liebe oder böse Gott hat die Welt nicht alleine erschaffen. Das ist der Ausgangspunkt, sondern er hatte ein Planungsbüro, in dem natürlich überwiegend Soziologinnen und Soziologen saßen. Und nach der Panne mit dem Sündenfall, Adam und Eva, die Geschichte kennen Sie, findet eben ein großer Himmelskongress statt, ein Soziologiekongress, wie wir den ja auch bis heute alle zwei Jahre durchführen, auf dem nun gestritten wird, auch zukunftsorientiert, wie sich das versteht, wie es mit der Menschheit weitergehen soll. Das ist eine Satire, die stammt aus den 70er Jahren und auf diesem Himmelskongress gibt es dann Fraktionskämpfe in der Soziologie. Und wenn Sie das lesen, was ich Ihnen nur empfehlen kann, dann werden Sie sie alle wiedererkennen. Die Luhmann-Anhänger, die Habermas-Anhänger, die kritischen Dialektiker und alle möglichen Varianten von Theorie zu der Frage, was eben schiefgelaufen ist mit dem Menschen. Und das ist eben auch Anthropodizee, Rechtfertigung des Menschen. Das ist natürlich eine Satire. Aber lesen Sie mal, vielleicht juckt es ja dem einen oder anderen mal in den Fingern auch eine Satire über die Universität oder die Anthropologie oder das Fach, was Sie studieren, zu schreiben. Die Zeiten sind sehr gut dafür. Auch mehr Satiren in Fachschaftszeitungen könnten zeigen, ja, wie soll man sagen, dass es das auch noch gibt in einer ausgerotteten Sprache formuliert, eben Gaia Scienza, zu Deutsch fröhliche Wissenschaft. Ja, ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Punkt unserer Gliederung, nach dem Exkurs antike Lehren von Übel, jetzt Punkt 3, Selbstbehauptung und Selbsterhaltung. Selbstbehauptung und Selbsterhaltung. Neuzeit, so Blumenberg, das hatte ich ja gesagt, ist die zweite Überwindung der Gnosis, einer Weltreligion, in denen die Frage von Gut und Böse sehr klar und unzweideutig beantwortet war. Und diese Überwindung gelang, weil eine ganze Reihe zusammenkam. Man konnte auf dem augustinischen, auf der augustinischen Rettung der guten Schöpfung aufbauen. Der Argument Buhlenbeck sagt, ein nochmaliger Zeichen, Wechsel des Vorzeichens des Kosmos, nochmal ein neuer gnostischer Minuskosmos, er wäre als ein Diskurs argumentativ nicht mehr haltbar gewesen. Aber im 16. Jahrhundert gibt es ihn nicht als Diskurs, aber es gibt ihn in der Malerei. Nochmal, Hieronymus Bosch, den Michel Foucault in Wahnsinn und Gesellschaft analysiert hat. Hier finden Sie, wenn Sie diese Bilder sich anschauen, hier finden Sie diesen negativen Kosmos, diesen Horrorkosmos, den eben nur ein böser Gott hat erschaffen können. Aber diese tragische Sicht auf die Welt, sie verstummt in der frühen Neuzeit, sie wird nicht mehr artikuliert, nicht mehr in Texten, sie ist in Bildern da, sie zeigt sich im Schweigen der Bilder. Nicht haltbar ist aber auch in der frühen Neuzeit die augustinische Resignation angesichts der Übel dieser Welt, alles Strafe Gottes. Das findet man natürlich noch bei Martin Luther, dieses Ausharren in diesem Jammertal. Aber bei Luther merken Sie schon, wenn Sie die Texte lesen, auch so etwas wie ein Glaubenstrotz. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. Der Glaube wird eine Frage der Behauptung und des Trotzes. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das 16. Jahrhundert ist, wie Sie überall lesen können, zutiefst krisenhaft. Die Gewissheitskrise der Calvinisten, vor allem der Zweifel, der sich in alles hineinfrisst. Es gibt in der Universität Krakau im Fakultätszimmer der Philosophischen Fakultät, der wunderbaren Bauten aus dieser Zeit, steht oben drüber über dem Türsturz, steht dubitare necesse est. Es ist nötig zu zweifeln. Da haben Sie diese Prominenz des Themas Zweifel. Es gibt in der Zeit einen Ordnungsschwund, die ganzen theologischen Überwölbungen stürzen ein, werden zweifelhaft, und das können Sie gut lesen in den Essays von Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, ich habe auch noch ein Bild von ihm. Ja, Montaigne kann man auch einfach nicht, kann man nicht referieren, den muss man einfach den O-Ton hören, und ich lese Ihnen eine Passage aus diesen Essays vor. Da schreibt er, ich zitiere, da ich nicht stark genug bin, um die widrigen Zufälle, denen wir ausgesetzt sind, zu ertragen, und da ich mich nicht so anstrengen mag, um meine Angelegenheiten zu regeln und zu ordnen, halte ich es nach Möglichkeit folgendermaßen. Ich bin auf das Schlimmste gefasst und entschlossen, es geduldig und ohne Widerstreben zu tragen. Das allein ist es, was ich erstrebe und das Ziel all meiner Gedanken. Bei einer Gefahr denke ich nicht so sehr daran, wie ich ihr entgehen könnte, sondern daran, wie wenig es bedeutet, ob ich ihr entgehe. Wenn ich in der Gefahr bliebe, was wäre schon dabei? Da ich die Ereignisse nicht lenken kann, lenke ich mich selbst und passe mich ihnen an, wenn sie sich mir nicht anpassen. Mir fehlt es an der Kunst, das Schicksal zu korrigieren, ihm zu entgehen, es zu zwingen und die Dinge mit Klugheit nach meinem Wunsche zu führen. Noch weniger habe ich die Geduld, die bittere und peinliche Sorge aufzubringen, die dazu notwendig ist. Der schlimmste Zustand ist für mich die Ungewissheit in dringlichen Angelegenheiten und das Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung. Es quält mich hin und her zu überlegen, sogar bei Bagatellen. Mein Geist gerät mehr in Not, im Schwanken des Zweifels und der Überlegung als im Gehorsam gegenüber einer Entscheidung, wenn sie einmal gefallen ist. Wenige Leidenschaften haben mir den Schlaf getrübt, aber das geringste Hin- und Her-Überlegen stört ihn mir. Zitat Ende. Wenn Sie dem nachhören, merken Sie, da ist noch viel Resignation dabei. den auf das Schlimmste gefasst, entschlossenes, geduldig und ohne Widerstreben zu tragen. Das könnte man auch bei Augustinus so lesen. Aber dann taucht an anderer Stelle wieder ein Selbstbewusstsein auf. Er schreibt, ich zitiere, ich habe eine Seele, die sich selbst ganz zu eigen ist und gewohnt, sich nach ihrem eigenen Gesetz zu richten. Da ich bis heute keinen Gebieter und keinen mir aufgezogenen Herrn gekannt habe, bin ich so dahergeschlendert, wie es mir behagte. Zitat Ende. Oder an anderer Stelle, ich werde nicht nur durch den Wind der Zufälle bewegt, sondern auch durch die Unbeständigkeit meiner Haltung. Wer sich umsieht, befindet sich nicht zweimal in der gleichen Lage. Schamhaft bin ich und doch auch unverschämt, schwatzhaft und doch auch schweigsam, energisch und doch empfindsam, intelligent und doch stumpf. Trauer ist in mir und doch Überschwang, ein Lügner bin ich und doch ein Freund der Wahrheit. All das sehe ich in mir, je nachdem ich mich drehe und wende, und wer immer mit Aufmerksamkeit sich selbst und seine Urteilskraft studiert, entdeckt in sich diese Beweglichkeit und Zwiespältigkeit. Zitat Ende. Michel de Montaigne. Das ist ein autobiografischer Diskurs in der Tradition des Augustinus, aber es geht nicht um Confessiones, um Bekenntnisse, sondern es geht, wie der Titel sagt, er nennt sein Unternehmen Essays. Was sind Essays? Essays sind Versuche. Der Essay ist ein Versuch. Die Zweifel, die können bewältigt werden, wenn man etwas versucht. Der Essay ist eine Form der Selbstbehauptung des Subjekts. Blumenberg spricht von der Transformation der Gewissheitskrise in ein, wie er sagt, Gewissheitsexperiment. Ein Gewissheitsexperiment, ein Versuch. Der Ordnungsschwund nährt den Zweifel, ob die Welt wirklich zugunsten des Menschen geschaffen wurde. Aber die gnostische Lösung, einen bösen Schöpfergott anzunehmen, die kann überwunden werden, wenn man von der passiv-resignativen Betrachtung der Welt als einer traurigen Bildbetrachtung zur Aktivität übergeht. Eben zu den Essays, zu den Versuchen und es immer wieder von Neuem versuchen, einem Essay de nouveau. Gnosis wird zum zweiten Mal überwunden durch immanente, das heißt diesseitige Selbstbehauptung der Vernunft als einer Reihe von Essays, einer Aktivität, die Wirklichkeit zu beherrschen und zu verändern. Und es spricht, denke ich, auch heute viel dafür, diese essayistische Seite unserer Fächer Soziologie, Anthropologie zu stärken. Versuchen wir es. Das Übel, das ist kein metaphysisches Übel mehr, sondern das ist ein Merkmal der Faktizität. Und Faktizität der Wirklichkeit ist, was bisweilen ja vergessen wird, veränderbar. Es geht im Impuls der Neuzeit nicht um die Urschuld der Vergangenheit, die Erbsünde des heiligen Augustinus, sondern es geht um eine ganz andere Schuld, nämlich um die Schuld, die in der Zukunft liegt. Die Schuld liegt in der Zukunft, wenn wir nicht sachgemäß, das heißt dem Zustand der Welt entsprechend, handeln. Da haben Sie das Konzept der Selbstbehauptung. Und diese Motive finden Sie schließlich dann im 17. Jahrhundert gebündelt, natürlich bei Descartes, neu anfangen auf einer, wie er sagt, Tabula rasa, nachdem der Zweifel alles weggefressen hat, was an überlieferten Auffassungen da war. Der Zweifel wird als eine Methode geadelt. Wir sollen nur das als wahr anerkennen, was mit Gewissheit anerkannt ist, und da gibt es nicht viel bei Descartes. Es gibt nur ein Minimum, das haben Sie schon mal gehört, wie das Minimum heißt, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ein Minimum. Aber das Minimum, das reicht ja auch hin. Wenn man nicht darauf vertrauen kann, dass die Welt positiv für unsere Zwecke von einem guten Gott eingerichtet ist, und wenn man auch am Gegenteil zweifeln muss, dass diese Welt nur eine Falle ist, um unseren Geistfunken einzukerkern, wenn diese beiden Überwölbungen eingestürzt sind, dann erscheint die Welt mehr und mehr als etwas Neutrales oder, wie wir sagen, etwas Indifferentes. Kennzeichen der Objektivität. Weder gut noch böse, sondern neutral, indifferent. So wie eben etwa in dieser Zeit dann auch Newton die Welt als ein Ensemble von Kräften verstand, die jede irgendwie in sich beharrten. Persevere in statu suo, Selbsterhaltung. Die Welt ist, wie sie ist, und ihre Grundbewegung ist das Prinzip der Selbsterhaltung. Selbsterhaltung. Das ist ein innerweltliches Prinzip, bezogen jetzt auf eine neutrale, indifferente, objektive Welt. Der neue Grundsatz lautet, alle Wesen, die einfachen und zusammengesetzten, sie suchen sich selbst zu erhalten. Da braucht auch nicht mehr die Hand Gottes das alles auffangen und wenn er sie wegzieht, stürzt alles weg. Diese Negativierung des Kosmos ist weg. Der Mensch partizipiert an dieser Bewegung der Immanenz und Übel, was ist Übel? Übel wird jetzt das genannt, was der humanen Selbsterhaltung entgegensteht. Die Conservatio sui, Selbsterhaltung, und die Indifferenz, sie bedingen sich in dieser Struktur gegenseitig. Und was den Menschen im Unterschied zum Tier oder zum Planetensystem auszeichnet, ist, dass seine Selbsterhaltung mit einem Programm, mit einer vernünftigen Methode, eben einem Essay, einem Versuch, einer Hypothese verbunden werden kann. Das heißt, die menschliche Selbsterhaltung ist zugleich Selbstbehauptung und fördert die Selbstbegründung. Das ist die Legitimität der Neuzeit, die gelungene Überwindung der Gnosis, die Anthropologie, die Legitimität der Neuzeit, sie beweist sich nicht aus der Vergangenheit, sondern sie beweist sich in die Zukunft hinein. Und es ist dies so etwas wie eine, ja, wie soll man sagen, wie eine Unabhängigkeitserklärung. Wir beweisen uns in die Zukunft hinein. Blumberg schreibt, ich zitiere, aus der Not der Selbstbehauptung ist die Souveränität der Selbstbegründung geworden, Zitat Ende, und das ist eben ein Wechsel auf die Zukunft, eine Wette. Also, der neuzeitliche Mensch wettet, nicht? Wetten, meine Damen und Herren, wetten, dass der Mensch das selbst alles hinbekommt. Wollen wir wetten, dass er das schafft, sich anständig zu klonen zum Beispiel? Wollen wir wetten, ja? Oder die restrisikofreien Endlager, wir wetten auf die Zukunft oder die Bewältigung des Smogs in Großstädten oder so. Legitimität der Neuzeit, der Moderne beweist sich in die Zukunft hinein. Ja, ich will das bis jetzt Entwickelte nochmal resümieren, zusammenfassen. Sie kennen die drei antiken Übellehren, die gnostische, die jüdische, christliche, die griechische. Nicht? Der Schritt von Augustinus, der christliche Schritt, ist markiert durch den allmächtigen Gott. Die Willensfreiheit und die Übel dieser Welt sind Strafe Gottes. Das hält sich in Europa lang, diese Vorstellung, und in manchen frommen Schwarzwaldhöfen weit ab der Zivilisation haben sie das immer noch. Da ist jemand krank geworden, na, Strafe Gottes. Aber diese Antignosis klappt nicht ganz. Sie klappt auch nicht mit den Hilfskonstruktionen der Erbsünde und der Prädestination. Also Erbsünde, jeder Mensch erbt den Defekt des Sündenfalls im Paradies, und Prädestination, der Allmächtige weiß ja schon zu Urzeiten und hat das schon festgelegt, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Und das riesige Restproblem bei Augustinus ist die Resignation. Der Mensch, was kann er machen? Er muss hoffen. Er muss hoffen. Er ist selbst nicht sehr mächtig. Gott ist allmächtig. Ja. Der Mensch nicht mehr. Der Mensch muss hoffen. Er kann auch nicht diese zweite gnostische Strophe der Internationale singen. Also ich meine, diesen Song haben Sie vielleicht mal gehört, wacht auf, Verdammte dieser Erde. Nicht? Da heißt es in der zweiten Strophe, zitiere, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, müssen wir schon selber tun. Zitat Ende. Nicht? Das ist 19. Jahrhundert, Selbsterlösung. Nicht? Durch Entwurf in die Zukunft hinein. Das kann man in der Zeit resignativ noch gar nicht zustande bringen. Ja, Resignation und dann der Übergang in die Neuzeit. Nochmal ein Versuch, das auf einen Blatt zusammenzubringen. Ein Spannungsbogen von der Spätantike zur Neuzeit in dem Hintergrund der, oder im Referat eigentlich, der Blumenbergschen Thesen. Der Umschwung in die Neuzeit, das lange erfolgreiche Antignosis-Programm, die Struktur. Die erste Folie hatte ich ja gesagt, die geht von oben nach unten. Jetzt geht die Legitimität der Neuzeit von unten nach oben. Die Resignation steigert sich zu einer Gewissheitskrise Ende des Mittelalters. Angst um Seelenheil wird epidemisch. Und nun trennen sich eben die Richtungen. Neben der Hoffnung auf Gottes Hilfe tut sich die Option des Experiments auf, des Gewissheitsexperiments, die Essays. Innerweltliche Essays, die sich auf faktische Übel richten, die Faktizität herein. Die rote Passage, die ich gemacht habe, das ist die Descartes'sche Linie, von der ich gesprochen habe, der Zweifel, von der Resignation zum radikalen Zweifel, der wird dann methodologisiert und errichtet sich auf eine Welt, die weder gnostisch schlecht noch augustinisch hoffnungslos ist, sondern die neutral ist. Er richtet sich auf die neutrale Welt. Wir haben ja nur ein Gewissheitsminimum. Ich denke also bin ich. Das ist das Einzige, was man so sagen kann. Nicht? Das andere ist neutral. Das müssen wir sehen, wie das wird, wie das ist. Es ist offen. Die Welt ist neutral. Was heißt das? Sie ist weder moralisch gut noch moralisch böse. Und warum? Weil in ihr das Prinzip der Selbsterhaltung gilt. Auch der Mensch unterliegt diesem Prinzip. Also muss er sich selbst erhalten, selbst behaupten, selbst begründen. Er muss sich anthropologisieren. Da sind wir bei den Kernfigurationen der Anthropologie. Er muss sich anthropologisieren und dies ist zukunftsorientiert, das heißt, die Schuld liegt eben vor ihm, nicht hinter ihm. Selbstbehauptung, Selbstbegründung, sie erfordern das Experiment, sie fordern Beherrschung, versucht die Faktizität zu beherrschen, insbesondere eben die Naturbeherrschung, die Technik. Technik ist ein neuzeitliches Projekt. Hans Blumenberg hat das wie kein anderer so stark herausgestellt. Und Sie ahnen vielleicht schon, dass dieses Kernprogramm der Neuzeit ihre Legitimität eben von Anfang an diese methodisch-technische Struktur hat. Die neutrale Wirklichkeit, so wie sie sich selbst erhält, als eine eben nicht auf den Menschen ausgerichtete Wirklichkeit, die muss vom Menschen für ihn passend gemacht werden. Und es beginnt dann eine Reflexion und Aufmerksamkeit dem Instrumentarium der menschlichen Selbsterhaltung gegenüber. Der mittelalterliche christliche Gott, der hat alles gut eingerichtet. Gut gemacht hat es. Nicht? Den Menschen hinreichend Mittel zur Selbsterhaltung gegeben. Im Prinzip kann die Erde alle ernähren und wenn etwas schief geht, so versagen die Menschen in der Verteilungsgerechtigkeit, würden wir heute sagen, in der Caritas, und werden mit Übeln bestraft. Das ist ein Modell. Neuzeitlich erfolgreiche Antignosis meint aber, je neutraler, je objektiver und indifferenter die Wirklichkeit erscheint, umso mehr wächst das Bewusstsein für Möglichkeiten der methodisch-rationalen technischen Beherrschung der Naturkräfte, der Steigerung ihrer Potenzen für die menschliche Selbsterhaltung, Selbsterklärung, Selbstbehauptung, Selbstzentrierung in der Welt. Ich will diesen Pfeil, der da abgeschossen ist, ein bisschen weiter skizzieren. Die Landschaft der frühen Neuzeit, die kennt noch nicht viel Technik. Vieles der Renaissance ist wiederentdeckte Antike, eben paganes Rezidiv. Die neuzeitliche Naturforschung akkumuliert ihre Wissensbestände langsam. Und die Zahl der Maschinen und Instrumente, die handwerklich hergestellt wird, bleibt lange auf einem niedrigen Niveau. Überhaupt erst Mitte des 19. Jahrhunderts setzt das Entscheidende ein, nämlich die maschinelle Produktion von Maschinen. Aber die industrielle Revolution ist noch nicht zu verwechseln mit einer realtechnisch bestimmten Welt. Denn im 19. Jahrhundert dominiert immer noch die Landwirtschaft. Und die Soziologen um 1900 auf den Soziologiekongressen, was diskutieren sie? Sie diskutieren die Frage, ob Deutschland Agrarstaat bleiben oder Industriestaat werden soll. 1900 wird das diskutiert. Und um 1900 zeigt sich dann aber auch in der Statistik die Wirklichkeit einer technisch bestimmten Welt. Hier haben Sie in dieser Statistik 1880 bis 1939 den Zeitstrahl. Da fehlen im Krieg die Daten im Ersten Weltkrieg. Haben Sie die Beschäftigungsanteile in den Hauptwirtschaftssektoren in Deutschland. Im primären Bereich 1880, Sie sehen 50% alles noch Landwirtschaft. Dann geht der Primärbereich, die Landwirtschaft runter und am Anfang 1923 kreuzt der Primärbereich den Industriebereich, das heißt den Sekundärbereich. Die industrielle Produktion, mehr Menschen sind in der industriellen Produktion beschäftigt als in der Landwirtschaft. Und wenn Sie mal sehen, bis 1910, dann läuft es noch ziemlich parallel. Der Tertiärbereich wächst langsam an. Die technisch bestimmte Welt ist eigentlich erst eine, die im 20. Jahrhundert, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, auch nach den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs, hervortritt. Und ich denke, wir müssen immer grundsätzlich unterscheiden. Einmal zwischen der Entstehung eines methodisch-rationalen, technizistischen Weltbildes in den Köpfen weniger intellektueller Philosophen der Neuzeit und der Erfahrung und der Entdeckung einer von Technik durchdrungenen und auf sie basierten, ausgebreiteten Lebenswelt. Hier in dieser Vorlesung akzentuiere ich jetzt ganz besonders diese Epochenschwelle der Neuzeit, das heißt die Technizität im Sinne der Weltbildkonstitution. Wir haben uns auch in diesem Kontext zu fragen, ob die im 20. Jahrhundert dann aufbrechenden fundamentalen Zweifel am technischen Fortschritt, die ja bis heute etliche plagen, ob sie nicht auch ihren Niederschlag in der heutigen Thematisierung der Gnosis haben. Fragezeichen. Könnte es nicht sein, dass sozusagen die geistige Ermüdung im technischen Zugriff auf die Welt, technischen Ermüdung im technischen Zugriff, gerade in Deutschland, Krise der Erfindungen, Zweifel am technisch-industriellen Weg der Moderne, dass die der Gnosis eine neue Chance einräumt, die wiederum zu einer Überwindung herausfordern wird. Paradigmatisch eben, wenn Sie an diesen Band von Sloterdijk und Macho denken, den ich Ihnen gezeigt habe. Und da gibt es noch eine ganze Reihe Literatur zu diesem Thema, wenn Sie nachforschen. Ja, die Ausgangslagen der Epochenschwellen, so lautete ja der Terminus bei Blumenberg, wenn wir denn in einer solchen leben sollten, was ja auch gar nicht sicher ist, sind allerdings sehr verschieden. Und Gewissheitskrisen sind immer auch zu spezifizieren. Die Resignation im gläubigen, hoffenden Ausharren angesichts der Übel der Welt, Sie wird neuzeitlich durch technische Aktion, durch Experiment, durch Versuche machen, eben durch Essays überwunden. Später dann, Paul Valéry hat das sehr schön in einem Essay über Leonardo da Vinci zu einer sehr eindrucksvollen Szene verdichtet. Die Szene ist einfach, man gelangt auf einer Wanderung an einen Abgrund. Eine tiefe Schlucht tut sich auf. Nun hat man zwei Möglichkeiten, so Valéry. Man schaut hinab in den Abgrund, erschauert, denkt über Abgründe des Daseins nach, wendet seinen Blick nach oben, dankt Gott, dass man nicht abgestürzt ist. Man macht eine Kehre, wissen Sie, was in Freiburg eine Kehre ist, bei Heidegger, kehrt um und geht zurück. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, und dies zeigt Valéry an der Reaktion von Leonardo da Vinci, dem Genie der Neuzeit, die zweite Möglichkeit, der Blick geht nicht in den Abgrund, auch nicht nach oben, sondern der Blick geht horizontal, fixiert eine horizontale, das andere Ufer des Abgrunds gegenüber, und Leonardo, er sieht sofort die Chance, den Rand des Abgrunds mit dem Rand der gegenüberliegenden Seite zu verbinden. Der Gedanke ist klar, hier muss eine Brücke hin. Da muss eine Brücke hin. Also, das ist eine gute Szene, um sich die Veränderungen der Einstellungen klarzumachen. Der neuzeitlich technische Mensch denkt, wenn er einen Abgrund sieht, sofort, hier muss eine Brücke her. Hier muss eine Brücke her. Eine Verbindung muss her, nicht? Eine Kopplung muss dahin, Schnittstelle, Link, was immer Sie wollen, es muss, so etwas muss her. Nun sind seit Leonardo viele, viele, viele Brücken gebaut. Der neuzeitliche Mensch hat alle möglichen schicksalhaften Abgründe überbrückt. Er hat sie überbrückt. Er hat Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert ein Artefakt dem anderen hinzugefügt und hat die Welt einer technischen Beherrschung unterworfen, wie dies keine menschliche Kultur zuvor zustande gebracht hat. Seit 1500 läuft also Anthropodizee vorrangig auf einer technizistischen Linie. Der Mensch rechtfertigt sich technisch in die Zukunft hinein, mit der er die Übel abschafft. Denn was ist Technisierung anderes als eine Abschaffung der Übel? Der Mensch anthropologisiert sich nach vorn. Und hier entsteht nun in den Reflexionen über das, was neuzeitliche Moderne ist, das heißt im postmodernen Denken, der Reflexion der Moderne, postmoderne ist keine Epoche, die man an die Moderne dann anhängt, sondern das postmoderne Denken ist ein Reflexieren der Moderne, hier geschieht eine veränderte Wahrnehmung. Was ist nämlich, so kann man ja die Frage stellen, was ist, wenn nicht der Abgrund das Problem ist, sondern was ist, wenn die Brücken zum Problem werden? Und die Erfahrung der Modernitätskatastrophen im 20. Jahrhundert, sie nähren eben die alten gnostischen Themen. Blumberg hat in seinen Arbeiten ganz entschieden den technischen Kern neuzeitlicher Rationalität herausgearbeitet. Die technische Überbrückung, die Essays, die Versuche, Ausprobieren, die Hypothesen, diese Überbrückung des gnostischen Abgrunds einer teuflischen Welt, das hat er ausbuchstabiert. Und Blumenberg räumt aber ein, dass diese Technizität überhaupt erst bewusst geworden ist bei Friedrich Nietzsche um 1900, in dem Zeitraum, wo, wie gesagt, der Agrarsektor, der Industriesektor den Agrarsektor überrundet. Er schreibt, ich zitiere, der Mensch, der nicht nur die Natur, sondern sich selbst als ein verfügbares Faktum begreift, hat in der Selbstbehauptung seiner neuzeitlichen Geschichte nur die Vorstufe seiner Selbststeigerung und Selbstübersteigerung durchlaufen. Zitat Ende, es kommt nämlich, so Blumenberg, wie Sie wissen, dann auch bei Nietzsche noch etwas hinzu, nämlich der Superman, zu Deutsch der Übermensch bei Nietzsche. Selbsterhaltung, Selbstbehauptung, diese Motive hätten die spätmittelalterliche Überwindung der Gnosis ermöglicht, so Blumenbach, auf einem technisch-rationalen Niveau. Aber mit dem Düsterwerden technischer Lösungen, in dem Moment, wo nicht die Abgründe, sondern die Brücken das Problem werden, mit dem Auftauchen technischer Katastrophen, gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit für Blumenberg, der einen neuen Überwindungsmodus, und den findet er bei Friedrich Nietzsche in der Formulierung, wie Nietzsche sagt, nur als ein ästhetisches Phänomen bleibt die Welt ewig gerechtfertigt. Das heißt, in dem Maße, in dem die technische Überwindung der Abgründe problematisch wird, kommt eine andere Instanz ins Spiel, nämlich die Kunst. Die Überwindung der Technikprobleme durch Ästhetisierung der Lebenswelt. Das ist, wenn Sie so wollen, ein kurzer Ausblick in ganz groben Strichen einer Sequenz, wo man sagen könnte, die erste Moderne, das ist die technische Überwindung von Glaubensproblemen. Hölle ist abgeschafft, man geht nicht mehr zum Priester, sondern zum Arzt. Da haben Sie eine Überwindungsform, die technische Überwindung von Glaubensproblemen, erste Moderne. Und dann haben wir eine neue Frage, die auftaucht, nämlich die Überwindung von Technikproblemen durch Kunst, im Sinne der Nietzschen Formulierung, dass die Welt nur als ein ästhetisches Phänomen gerechtfertigt wird. Daran kann man viel anschließen. Das lasse ich jetzt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.